Wir sind wieder gesund und munter und können reden. Meine Stimme ist da, Typhoon fit. Herzlich willkommen zur neuen Folge Runenschau, die sechste. Und ja, wir sind zurück und heute reden wir über, wir haben uns dazu entschieden, über das Thema Deckbaufehler als Kernfokus zu sprechen. Aber zuallererst, hallo Typhoon, wie geht's dir? Du bist jetzt wieder gesund.
Ja, zum Glück.
Zum Glück. Passend zum Spiel, noch fit geworden.
Ja, war auch wichtig. Ich glaube, ich wäre sehr traurig gewesen, wenn ich nicht hätte mitfahren können.
Ach ja, ist das so? Bist du sehr traurig, wenn du nicht zum Spiel fahren dürftest, ne? Ich hab's gewusst, dass genau das passiert und du direkt diesen Uppercut dann nimmst und einfach dazu ausholst, mich niederstreckst und auf den Boden liegst und draufspuckst.
Darius
quasi. Ja, ich wünsche euch natürlich viel Spaß auf das Spiel, ne?
Danke.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich werde dir was mitbringen.
Ja, ich hoffe doch.
Ja, auf jeden Fall.
Was wirst du denn auf das Spiel mitbringen? Was gibt's denn da?
Also, wir sind natürlich geschäftlich auf das Spiel unterwegs. Das sieht dann ein bisschen anders aus, als wenn man als Privatperson da unterwegs ist. Wir machen halt nicht an so vielen Demo-Runden mit und testen neue Brettspiele an oder neue Kartenspiele, sondern die Spiel hat sich immer mehr auch zu einer B2B-Messe entwickelt, weil die ganzen Lieferanten, Hersteller, Verlege, Publisher sowieso dort sind und die nehmen dann auch Geschäftstermine an. Manche haben da extra ihre Businessräume, manche haben in dem gleichen Stand irgendwie noch einen hinteren Abschnitt sozusagen, wo dann die Backroom-Deals gemacht werden. Aber ja, wir besuchen unsere Stammlieferanten im TCG-Bereich, im Tabletop-Bereich, im Brettspiel-Bereich. Die Lieferanten, bei denen wir wöchentlich oder ja regelmäßig bestellen, vielleicht sogar neue Lieferanten, die wir uns aufbauen wollen, neue Sortimente. Das ist gerade dieses Jahr bei uns vor allem im Tabletop-Bereich der Fall und ansonsten ist es auch einfach ein guter Punkt zum Connecten.
Mhm.
Gerade bei Riftbound werden wir dann wahrscheinlich zum ersten Mal dann persönlichen Kontakt haben mit den entsprechenden Leuten und genau, das ist für mich das Spiel. Und ja, hoffentlich habe ich inzwischen auch noch Zeit, am Riftbound-Stand mal so vorbeizugehen, vielleicht eine Demo-Runde mitzuspielen, aber hauptsächlich geht es da um diese Geschäftstermine.
Aber für alle, die natürlich auf die Spiel gehen wollen, das Ganze befindet sich in Halle 1 für Riftbound beim Blackfire-Stand. Da könnt ihr über einen QR-Code sich euch an dieser Demo teilnehmen bzw. anmelden. Dann macht ihr eine Demo-Runde und ihr bekommt eine wunderschöne Ari-Promo von den guten Jungs von Blackfire.
Ja, ich hoffe, da ist genug Platz für die Leute.
Ja.
Dass man auch auf jeden Fall Platz findet für so eine Demo-Runde. Je nachdem, wie lange die Leute spielen, kann das ja schon sehr knapp werden, was die Kapazitäten angeht.
Ja.
Aber die haben auf jeden Fall auch dieses Jahr nochmal aufgestockt, noch mehr Demo-Tische, noch mehr Promoter und so weiter. Und ja, ich glaube, da wird man.
Vielleicht kann ich Last Minute noch Promoter werden.
Oh ja, stimmt. Das wäre eine Möglichkeit.
Ha!
Versuch mal.
Ich komm, egal wie.
Ansonsten können wir ja noch über unsere Riftbound-Wochen jetzt sprechen.
Quasi, ja.
Warst du da ja sehr aktiv.
Ja, du warst ja krank.
Genau, und du warst aktiv.
Ich war quasi stimmlich. Ich hab tatsächlich freitags, bevor du krank geworden bist, samstags das Learn-to-Play bei uns in Kaiserslautern gehabt mit 16 Leuten. Mir ist auch nach dem zweiten Learn-to-Play, das was freitags war, aufgefallen, dass meine Stimme so kaputt war, weil ich so schreien musste. Weil es ist ja viele Menschen. Das ist generell bei uns immer sehr viel los. Und dann musst du so schreien und dann war meine Stimme kaputt.
Aber es waren ja zwei große Leute.
Es waren zwei große, 16 Leute und die waren beide voll. Und davon werden wir auf jeden Fall einige Menschen am Freitag nächste Woche wiedersehen.
Wie war so die Zusammensetzung? Vor allem neue Leute, vor allem bestehende TCG-Spieler? Oder?
Ich würde sagen, dass, also ich glaube, dass grundlegend bis auf Marcel und Yvonne sind ja aus dem Boardgame-Bereich und die anderen alle sind bestehende Kartenspieler, die jetzt einfach neu wieder einsteigen wollen in ein neues, anderes Spiel. Ja, da waren zwei, drei Pokémon-Spieler, dann waren es zum Beispiel ehemalige Yu-Gi-Oh!-Spieler, dann waren da wohl die beiden, haben vermutlich Magic gespielt. Könnte sein, weiß ich nicht genau, nagel mich nicht fest und ich glaube auch drei wirklich komplett Neulinge, okay, die jetzt ganz neu anfangen wollen. Was ich sehr cool finde, also es ist auch so, dass diese Marke Riftbound League of Legends einfach irgendwie die Leute mal wieder rausholt, vor dem Rechner wegzieht und auch sagt, spielt doch mal was Analoges und nicht nur League. Geht doch in die Kluft auch physisch und nicht nur elektronisch. Aber wir werden es sehen. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig auf unser Release-Event. Das wird ein Träumchen, glaube ich.
Sehr gut. Wir bedienen hier keine Gamer-Stereotype und hauen hier keine Sprüche raus, wie mit aus den Löchern gekrochen oder so. Das kommt hier nicht vor.
Warum?
Hä? Weil das cool ist. Ich find's cool.
Ja.
Und ich hoffe, dass, ja. Ja, ich glaube, das wird cool.
Das wird cool, meine Damen und Herren.
Ich freue mich drauf, weil ich hab die Leute jetzt ja noch gar nicht gesehen. Ich meine, vielleicht kenne ich ein paar schon vom Sehen vom Bär.
Ja, im Übrigen.
Wird ja einfach eine neue Crowd sein.
Im Übrigen, was sie natürlich unbedingt von dir wissen wollen, und das fragen sie mich tagtäglich, wie kann man herausfinden, was du sonntags spielen wirst?
Wahrscheinlich samstags schauen, welche Karten ich mir besorge, weil ich brauche ja auch noch Karten für das Deck, was ich dann spielen will. Ich weiß noch gar nicht, was ich spielen werde, aber wahrscheinlich irgendwas, was einfach zu bauen ist. Also Champion-Deck aufwerten.
Champion-Deck aufwerten. Ich glaube, es klingelt. Ding, ding, ding.
Ich habe dasselbe Problem wie alle anderen auch. Ich werde auch versuchen müssen, irgendwie an die Karten ranzukommen. Das wird jetzt beim Release sehr knapp und ich knapse euch natürlich keine Ware ab, indem ich mir selber caseweise die Karten öffne.
Nicht?
Nein.
Das ist ja schade. Öffnen wir wenigstens dann zusammen ein Display auf YouTube?
Wir können das machen, ja.
Oh, ein Display zusammen. Machen wir ein Case oder ein Display?
Nee.
Wir reden wann anders darüber. Aber ein Display kriegt ihr auf jeden Fall vor die Linse zu sehen. Ja, ansonsten natürlich, was ich nochmal sagen möchte, so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ne, ist ja auch ganz wichtig, unser Discord-Server. Da könnt ihr weiterhin joinen und auch online spielen, Deck-Tags und so weiter und so fort. Wir sind da tatsächlich sehr, sehr aktiv. Auch wenn die aktuell sehr viel League of Legends spielen und mir täglich auf den Geist damit gehen, spielt doch mit.
Ja, aber es sind auch gerade Worlds, das macht gerade schon Spaß. Selbst ich habe,
als
ich krank war, im Stream immer wieder reingeschaut.
Das ist richtig, ne? Also Worlds ist so ein Ding, das verbindet und dann will man einfach League spielen, weil man denkt, Alter, geil,
League of Legends. Ich finde auch das aktuelle Worlds-Format sehr cool mit dem Swiss-System, dass es immer um was geht und aber trotzdem mehrere relevante Spiele hat. Ich habe das Gefühl, dass es viel mehr Spaß macht, dieses Jahr zuzuschauen als sonst. Weil es halt nicht diese unnötigen Matches gibt, wo du weißt, okay, First Place Korea gegen Europa dritter Platz, sondern die spielen halt immer gleich erfolgreiche Teams. Wenn man zwei Wins hat, spielt man gegen ein anderes Team, das zwei Wins hat und so
weiter. Ja, stimmt, das ist ja so, ja.
Ist schon sehr geil.
Das Einzige, was ich mitbekommen habe, war Side Story, Fnatic ist wohl rausgeflogen für EU.
Ja, aber die haben gegen andere Europäer verloren.
Die MCOI, glaube ich, ne?
Ja.
Tja. Also man könnte ja meinen, als hätte ich Ahnung jetzt von League of Legends, weil ich so viel Worlds gucke wie noch nie. Also vermutlich wie noch nie, weil ich gerade so viel selbst spiele tatsächlich, um einfach besser zu werden.
Aber das war auch in den Wochen jetzt, weil die letzte Woche keine Folge. Ich habe zum ersten Mal TTS gespielt mit euch.
Oh ja, stimmt. True.
Also ihr müsst euch das so vorstellen, wie so ein alter Mensch, der mit zwei Fingern, so ausgestreckten Zeigefinger auf der Tastatur tippt. Das war ich auf TTS. Ich fand das so unübersichtlich am Anfang. Aber ja, doch, es ist eine gute Möglichkeit, Respawn zu spielen.
Dann fahre ich gleich fort und sage auch, dass ich mit dem Hans von Riot auch über TTS gespielt habe und habe ihn so quasi sein Learn-to-Play gekillt.
Die wusste ja noch nicht, wie man das spielt.
Doch, schon. So natürlich, er wusste das. Er hat sich auch sehr angestrengt versucht, mich gegen mich zu gewinnen mit seiner Annie. Ich habe Lux gespielt. Lux, wir haben Proving Ground Decks probiert.
Ah, nice.
Ne? Ja. Und natürlich freut er sich auch sehr, sehr, wenn er mal hier rumkommt auf eine Free-for-All-Runde, weil er ist ja so eigentlich so der Commander-Mensch. Mhm. Ne? Und ich habe dann gesagt, du, also ich glaube, dass das Free-for-All in Riftbound dem Commander sehr, sehr, sehr nahe kommen kann. Aber was ich viel geiler finde bei dem Format, dass du am Anfang dich nicht versteifen kannst, einen rauszuschießen, sondern du musst ja gucken, wo du selbst bleibst am Ende des Tages. Weil du ja deine eigenen Punkte, deine Siegpunkte generieren willst und kannst nicht nur sagen, okay, wir gehen jetzt alle auf den Typhoon und besiegen den.
Es ist von der Dynamik schon was anderes, weil eigentlich jeder, der gerade ein Battlefield hält, immer zur Zielscheibe wird.
Genau.
Und gerade wenn da Battlefields liegen, die irgendwelche Hold-Effekte haben, ist es dann viel wichtiger, die zu verhindern, als zu sagen, dass man sich jetzt gegen einen verbündet. Was ich auch cool finde, verglichen mit Commander, ist, dass das Spiel für alle gleichzeitig vorbei ist.
Ja.
Also wenn einer gewinnt, ist halt Schluss. Und bei Commander war es dann doch immer wieder so, dass man bei einer Viererrunde zum Beispiel als erstes rausgeflogen ist und dann eine Stunde auf die anderen warten musste, bis die auch zu Ende gespielt haben. Und das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich mag das Free-for-All.
Das haben übrigens auch andere Spiele jetzt mit einem ähnlichen Commander-Format auch geändert. Gerade dieser Aspekt, was wenn du als erster rausfliegst und nichts mehr machen kannst, hat dann Star Wars Unlimited zum Beispiel auch gesagt, okay, wir machen das anders. Und zwar, du hast dann die Möglichkeit, eine Runde noch zu spielen, jede einmal. Und dann ist quasi das Spiel auch vorbei, wer die meisten Lebenspunkte hat, gewinnt. Damit du halt nicht 3 Stunden warten musst, bis deine Commander-Runde vorbei ist. Und ich glaube, das macht Riftbound auch sehr, sehr gut.
War das nicht bei Mario Kart, dass man dann auf einmal zum Geist wurde und dann noch so Sachen ablegen konnte?
Ja, tatsächlich war das bei diesen...
Das ist auch eine Möglichkeit, dass man dann einfach noch in den Showdowns noch auf einmal seine
casten kann. Du spielst dann quasi noch mit und kannst dann so für Hidden-Sachen noch mitspielen.
Hast dann dein ganzes Deck in der Hand und kannst dann immer in den Showdowns die Leute ärgern.
Kannst irgendwem abfacken, wenn er dir auf den Sack geht. Das war unsere Riftbound-Wochen, würde ich sagen. Haben wir noch was vergessen? Nein, also wie gesagt, unsere Learn-to-Play waren gut. Wir spielen sehr viel über TTS aktuell. Wir probieren viel. Wir bauen Decks. Haben Spaß.
Ja, ich meine, der Release ist ja jetzt auch nur noch ein bisschen mehr als eine Woche hin.
Ja.
Wir wissen mittlerweile sogar, wie viel Ware wir bekommen werden. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir das vor dem Spiel erfahren, aber... Wir haben mittlerweile als Laden unsere Zuteilung bekommen. Umgekehrt heißt das für euch auch. Eure, wenn ihr nicht bei uns kauft, sondern von irgendwo seid, ich meine, und Vorbestellung habt, könnt ihr jetzt auch schon nachfragen, hey, haut das überhaupt hin mit meiner Vorbestellung? Klappt das? Und so weiter. Weil mittlerweile sollten auch die anderen alle wissen, wie viel Ware sie zum Release bekommen. Es ist tatsächlich so, dass es aber auch eine zweite Wave gibt, die schon bestätigt ist, wir sollen einen Teil der Ware erst Anfang Dezember kriegen, das betrifft nur die Displays. Und was auch jetzt schon feststeht, ist, dass die Proving Grounds wahrscheinlich sehr, sehr knapp sein werden.
Der Preis increased, das Master Yi beginnt.
Ja, also man sieht es jetzt auch schon auf Card Market, die Proving Grounds Boxen gingen irgendwie jetzt 60 Euro aufwärts, ich glaube sogar 90 oder
die
so.
Die sind aktuell bei 100 Euro knapp.
Ja, was ein bisschen absurd ist, weil...
Für das, dass es ein Einsteigerprodukt sein
ja,
soll.
Ja, ich glaube, das werden die halt auch weiterhin printen, weil von dem, was wir bisher wissen, soll es halt nicht zu jedem Set eine neue Proving Grounds geben, sondern nur einmal pro Jahr oder so. Und dann werden die Karten halt, die Proving Grounds halt einfach nochmal drucken. Natürlich... Ich finde es eigentlich ganz, also rein aus Spielersicht finde ich das vielleicht sogar gut, dass sie jetzt so teuer sind, weil dann nicht jeder Master Yi spielen wird. Weil ansonsten, wenn du dir wirklich für 30 Euro ein fertiges Master Yi Deck hättest bauen können, weil du brauchst ja sowohl die Legend als auch den Champion nur einmal, hätten wir sehr, sehr viel Master Yi auf lokalen Turnieren gesehen. Also wirklich sehr, sehr viel, weil es diese alte Yi-Variante, die auf günstige Units geht, die ist sehr einfach zu bauen aus dem Proving Ground und dann hätten wir locker 50% Master Yi gesehen auf Locals.
Ja, wahrscheinlich auch direkt am Sonntag danach, ne? Ja. Also es geht relativ zügig. Jetzt haben wir, zumindest mal für den Sonntag ist immer ein bisschen Yi-capped. Für alle, die einen Proving Ground haben, die können glücklich sein.
Also wir werden im Laden wahrscheinlich nur so 5-10 Boxen haben zum Release.
Das ist nicht sehr viel.
Das ist sehr wenig, ja.
Ja, und ansonsten werden wir ganz normal auch am Freitag dann Displays und andere Ware verkaufen können. Statt Champion Decks werden wir Champion Decks verkaufen können?
Ja,
wir werden genug
haben, dass wir dieses erste Event machen können und dann auch noch welche im Verkauf haben können.
So ist es. Ansonsten noch kleiner Spoiler. Irgendwann habe ich so einen Aufsteller gepostet bei uns auf Instagram, dem Riftbounders Innenkanal. Da seht ihr quasi die POS-Material, wovon wir gesagt haben, wo die ersten 1000 so etwas Exklusives kommen. Dieser Aufsteller ist davon.
Ja.
Und dann gibt's noch so ein Banner. Das kann ich irgendwann mal ein Bild davon schießen und dann werdet ihr es auch auf Instagram sehen. Ist eigentlich ganz cool mit diesem.
Also der Kalender war auch dabei, den müssen wir aufstellen, dieses, wo man.
Oh ja, true, kann, stimmt. Wo du runterzählen kannst. Ja, stimmt. Okay. Aber das ist ja erst ab nächste Woche. Ab Freitag.
Ab morgen.
Ab morgen geht's schon?
Ja, 10 Tage.
Ah ja, true. Ja. Ab 10 Tage. Dann stellen wir den sofort auf, wenn wir rausgehen. Mache ich noch ein schönes Bild.
So.
Dann haben wir das abgeklärt, dann haben wir das abgehakt. Dann mache ich da mal einen Haken dran. So, wollen wir über Laster reden? Kurz anschneiden.
Können wir machen.
Und zwar gab es, wann war denn das? Am 18., glaube ich? Oder war es am 16.?
16. war es.
16., ne? Das war letzte Woche Donnerstag, genau. Am 16. gab es die Möglichkeit, im Riot Shop nochmal Display für einen sehr, sehr guten Kurs kaufen zu können. Ich hoffe natürlich da draußen, ihr habt das alle gemacht und konntet euch noch das ein oder andere Display ergattern. Ich habe jetzt keine näheren Randinformationen, wie viel man bestellen durfte oder ähnliches. Ich würde jetzt fast sagen, dass es gecapped war, bestimmt wieder auf 2 oder 3 pro Account, so wie bei der Arcane Box auch. Ja.
Die werden aber erst verzögert ausgeliefert, ist wichtig.
Genau, die kommen dann erst zum Reprint quasi an euch an. Im Dezember oder so müsste das sein, ne?
Ja, die haben Dezember oder Januar kommuniziert.
Genau.
Genau, und wahrscheinlich vor der nächsten Folge kommt das dann nicht mehr vor. Es wird nächste Woche dann auch die Worlds Packages, die Worlds Boxen.
Genau, die Worlds Boxen habe ich nochmal geguckt. Die erscheinen am 28., also genau heute in einer Woche, am Dienstagabend 18 Uhr. Da könnt ihr das Worlds Bundle kaufen. Jetzt fällt mir gerade auf. Dann müssen wir montags drehen, weil ich möchte gern am Dienstag um 18 Uhr zu Hause sein, weil ich möchte mir eventuell was kaufen.
Wir machen das live.
Oder wir kaufen die live. Jetzt hier vor Ort. Da hört man nur, verdammt, der Server wieder abgecrashed, dies, das, Ananas.
Nein, wir bewahren natürlich unsere Contenance.
Ja, und werfen einfach alles durch die Gegend. Ja, gehen wir weiter zu, achso, stopp. Call to Action, da steht Call to Action, ich muss jetzt
ja,
sagen.
Ja, Stichwort Contenance, also ihr habt immer noch nicht alle hier unser Instagram und Discord und YouTube und Spotify-Kommentare, ja, macht mal hier los. Macht uns hier Hasskommentare in die YouTube und Spotify, ihr wisst, verhaltet euch wie Trolle, wir brauchen Interaktion. Wir müssen jetzt hier Engagement-Farmen machen. Rage, alles Mögliche. Schreibt rein, was ihr wollt.
Wenn du noch ein bisschen lauter wirst und ein bisschen authentischer machst, glauben die Leute dir das am Ende des Tages. Komm, versuch's nochmal.
Nein.
Lass doch mal den Teufel raus. Jetzt abonnieren! Let's go! Spotify, hört uns an! Hier, wir sind hier, das Runenschau, Riftbounder sind Daniel, Typhoon Daniel, teilt's mit euren Freunden. Ganz wichtig. Wir würden uns natürlich über jede Interaktion mit euch freuen. Ansonsten, wenn ihr den Typhoon auf das Spiel trifft, dann sagt liebe Grüße zu ihm. Vielleicht gibt's ja Menschen, die dich treffen und sehen. Typhoon, da bist du berühmt! Dein Gesicht ist im Internet bekannt. Du weißt, die wissen alle, wer du bist.
Oh oh.
So, lange Rede, kurzer Sinn. Dein Deep Dive des heutigen Tages.
Ja, also die Folge wird ein bisschen kürzer und wir haben noch ganz viele Community-Corner-Fragen.
Und vor allem hast du noch einen Termin jetzt gleich.
Genau. Aber heute möchten wir über die häufigsten Deckbaufehler in Riftbound sprechen. Das ist immer ein Punkt, der vielen am Anfang schwerfällt, wenn man anfängt, ein neues Kartenspiel zu spielen oder überhaupt das erste Mal jetzt ein Kartenspiel spielt, und zwar der Deckbau. Natürlich, wir leben im Zeitalter des Internets, so empfangt ihr das Ganze ja auch. Und
echt?
Ja, wir haben kein Radio, oder?
Ich habe eigentlich gedacht, wir sind so Funkmasten und tun es direkt live in die Welt strahlen.
Kassette.
Floppy, das kennen wahrscheinlich super viele Menschen gar nicht mehr. Also gerade heute, die heutige Jugend weiß nicht, was ein Floppy Disk ist. Dass du das weißt, ist krass. Wobei, du weißt sowas, du bist noch alt genug dafür.
Also, natürlich fangen die meisten Leute an, ihre Decks einfach online abzuschauen. Ja, ist ganz normal. Ist auch überhaupt nicht verwerflich oder so, sich seine Deckideen online zu holen. Ja, niemand ist so special, dass er sagen kann, oh, das ist meine originäre Deckidee und alle anderen sind nur Nachmacher. Aber wenn man dann Decks verbessern möchte oder vielleicht dann doch mal selber wie im Sandkasten oder wie mit seiner Lego-Kiste zu Hause ausprobieren will, was zusammenpasst und was nicht zusammenpasst, macht man am Anfang Fehler und das machen teilweise auch Leute, die schon ein bisschen erfahrener sind, die Fehler. Und wir möchten einfach mal über die häufigsten Deckbaufehler sprechen, die man in TCG so machen kann. Manche sind ja auch jetzt sehr Riftbound schon bezogen, andere gelten grundsätzlich auch für alle anderen TCGs. Und ich bin sehr froh, dass Riot uns das vorgeschrieben hat.
Ach so, ja. Punkt 1. Das ist so
ein persönliches Pet-Peeve von mir. Und zwar mehr als die Mindestanzahl von Karten zu spielen, die man spielen muss. Und zwar bei Riftbound ist es ja so, dass man 39 Karten plus den einen Chosen Champion sein Main-Deck haben muss. Und wir müssen genau diese Anzahl spielen. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und das ist sehr, sehr wichtig und richtig.
Mhm.
Weil gerade Leute, die neu einsteigen, machen am Anfang den Fehler, dass sie sich nicht entscheiden können, welche Karte sie jetzt rausmachen. Ja, es ist immer leichter, Karten zu finden, die man spielen will, als Karten zu finden, die man wieder rausmachen will, weil irgendwann in irgendeiner Situation die Karte ja schon mal gut war und mir ein Spiel gewonnen hat und so weiter. Aber es ist einfach super wichtig, sich an diese Mindestanzahl von Karten zu halten. Wir werden auch zu einem späteren Zeitpunkt mal auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen und so weiter eingehen.
Es war verrückt. Ich habe den Rechner gesehen. Meine Freunde, wirklich verrückt.
Ja, es gibt auch ein paar advancedere, die ich auch mal zeigen kann. Aber haltet euch an die Mindestanzahl. Versucht, nicht mehr als 40 Karten zu spielen. Die Begründung dahinter ist einfach, je mehr Karten ihr spielt, ich meine, im Free-for-All ist es auch, glaube ich, gar nicht vorgeschrieben, dass man genau 40 spielen muss. Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Aber die Begründung ist einfach, je weniger Karten ihr im Deck habt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr die besten Karten, die in eurem Deck sind, zieht.
Yes.
Also gerade so ja, super relevante Karten wie jetzt Falling Stars oder so. Ihr könnt ja nur 3 Kopien davon spielen. Es gibt keine Möglichkeit, wie ihr mehr spielt. Und deswegen ist das eine der Grundregeln, die in fast jedem TCG gilt, nie mehr Karten zu spielen, als man spielen muss. Natürlich, es gibt auch Ausnahmen. Ihr werdet auch Videos von mir im Internet finden, wo ich bei Yu-Gi-Oh! Mehr als 40 Karten gespielt habe. Aber
frech.
In 99% der Fällen wird es korrekt sein, genau die Mindestanzahl an Karten zu spielen und auch da die guten Karten natürlich alle so oft zu spielen wie möglich, also 3-mal. Damit ihr sie möglichst oft zieht. Wir haben da vielleicht als kleiner Keks, den wir schon mal hinschmeißen, auch gerade eben mal den Taschenrechner angeschmissen, was die Wahrscheinlichkeit ist, ein 3-off in seiner Starthand zu ziehen, wenn man den vollen Mulligan macht, also wenn man Max...
Ein 3 oder ein 2-off?
Ein 3-off. Eine Karte,
die man dreimal... Ah, stopp, eine Karte, die man dreimal hat, ja.
Genau. Und das waren schon über 45%. Das heißt, falls ihr euch mal gefragt habt, hey, ich brauche unbedingt die eine Karte in meiner Starter, der Poro, der muss sitzen, und ihr macht den maximalen Mulligan darauf, habt ihr eine 45%ige Wahrscheinlichkeit, mindestens einmal diese Karte zu ziehen. Natürlich könnt ihr auch mehrmals dann auf der Starter haben, aber das mal so als Nugget.
Als Nugget zugeworfen.
Ja.
Wichtig für euch zu wissen, dass wir das ganz kurz mal erwähnt haben, weil das war mir nicht bewusst, weil das ja in diesem besagten Rechner, du kannst auch gleich mal den Namen aussprechen, vielleicht gibt es ja Menschen, die das da mal googeln wollen, dieses verrückte Ding. Wie nennt sich das?
Hypergeometrischer Rechner.
Oder genau.
Eine hypergeometrische Verteilung.
Und zwar ist dann die Möglichkeit, wir können ja 7 Karten tief quasi in unser Deck reinschauen. Erstens mal, wir können 4 ziehen, wir können 2 Mulligan, was 6 sind, und wir ziehen noch eine extra, also sind 7. Und das war etwas, was ich nicht unbedingt gewusst habe, aber ja, macht ja Sinn, ne? Du kannst 2 Mulligan, du kannst weiter tiefer graben und somit kommen wir auf 45%.
Genau, da gehen wir irgendwann mal genauer drauf ein, auch dann mit Kombos, dass man zum Beispiel genau eine Kombination aus dieser Karte plus dieser Karte auf der Starthand hat. Oder was auch wichtig ist, wenn ihr nicht auf die Starthand achten wollt, sondern auf Karten, die, keine Ahnung, 7 oder 8 oder 9 kosten und ihr euch fragt, hey, reicht es aus, wenn ich nur 2 Kopien davon in mein Deck mache? Wie wahrscheinlich ist es das denn, dass ich dann in Turn 3, 4, 5 diese Karte überhaupt sehe, ohne dass da jetzt andere Faktoren wie Card Draw oder sowas wie... wie heißt die Karte, die obersten 3 anschaut? Stack Deck und
Stack
so weiter
Deck,
mit reinspielen. Aber das sind auf jeden Fall so grundlegende Fragen, die man...
Genauso Sachen könnt ihr dann ausberechnen, wie oft hilft Stack Deck zum Beispiel Nocturne zu ziehen.
Genau, das ist eigentlich die selbe Rechnung.
Oder Teemo.
Oder mit Teemo in Nocturne aufzudecken.
Ja, ähnliche Berechnung, aber das alles können wir mal, wenn gewünscht, schreibt's gerne mal in die Kommentare oder in die, ja doch, Kommentare.
Das würde aber wahrscheinlich als reines YouTube-Video erfolgen, damit ihr auch einfach seht, was wir da eintippen und das vor euch habt.
So, das ist natürlich Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2, den viele machen, ist, sie fokussieren sich zu wenig auf das Main Deck, sondern eher auf die Battlefields und das Side Deck.
Nee, umgekehrt.
Umgekehrt?
Umgekehrt.
Ah, sie also fokussieren zu viel Main Deck, aber nicht die Battlefields und
genau,
das Side Deck drumherum.
Das ist ganz normal, wenn ihr euch eine Deckliste anschaut, und ihr kriegt irgendwo einen Screenshot geschickt oder ein Bild oder so. Die meisten Leute schauen erstmal nur auf das Main Deck und schauen, hey, was macht der anders, was ist das Besondere dran, aber schauen sich gar nicht die Battlefields oder die Side Decks an. Also wenn du jetzt aus dem Gedächtnis sagen müsstest, hey, was war das Besondere aus dem Kaiser Deck, das er letzte Woche gewonnen hat, würdest du wahrscheinlich auf das Main Deck gucken, was da die Choices waren, was da anders gemacht wurde, aber halt nicht auf sagen, hey, der hat ein Battlefield gespielt, was ich davor noch nie in einem Kaiser Deck gesehen habe oder so. Ganz normal, weil Main Deck ist halt Main,
ist halt präsent.
Ja, genau, ist präsent. Ist das, worauf man sich fokussiert. Ist auch das, wo man dann wahrscheinlich sich am öftesten während dem Spielen denkt, ah, die war da doch schlecht oder will ich nicht ziehen oder was auch immer. Aber schaut euch das vielleicht so an, das Main Deck spielt ihr natürlich in der Form nur eins von drei Spielen in einem Match. Also das Side Deck, die gesideten Spiele sind mehr, das sind zwei von drei Spiele. Natürlich, ihr könnt weniger austauschen und insgesamt habt ihr die Main Deck Karten vielleicht dann doch öfter drin. Man muss beim Main Deck auch viel mehr Entscheidungen treffen, ob man die Karte wirklich im Main Deck spielen will, wenn die zum Beispiel nur gegen die einen Decks gut ist und gegen die anderen Matchups schlecht ist.
Mhm.
Und beim Side Deck kann man das irgendwie ignorieren und sagen, jo, ich brauche aber gegen genau das eine Deck, brauche ich diese Side Deck Karte. Aber grundsätzlich, ihr solltet den Battlefields, vor allem, weil man sie gar nicht ziehen muss, sondern einfach hat und sozusagen eine 100% Wahrscheinlichkeit hat, dass man sie auf der Starthand hat, mehr Beachtung schenken und auch dem Side-Deck. Und dafür haben wir schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen. Also falls ihr euch nochmal vertiefen wollt, hey, was muss ich beim Side-Deck beachten, was muss ich bei den Battlefields beachten, schaut euch Folge 4 und 5, glaube ich, an. Das waren die beiden Folgen, bei denen wir da
tief. Ja, ich glaube, es war tatsächlich 4 und 5. Und genau das hätte ich jetzt auch so genau so gesagt. Ne? Wenn ihr alles über Battlefields wissen wollt, schaut euch Folge 4 an und Side Deck. Weil Side Deck ist natürlich immer so eine Information, immer so eine wichtige Information, die du einfach brauchst, um zu sehen, in welche Richtung könnte sein Deck dann noch gehen. Ist es eine Smokescreen? Will er seine eigene Taktik verbessern? Will er umbauen und gegen das eine Deck stark sein? Und das erkennt man immer sehr gut am Side Deck. Deswegen bin ich sogar der Meinung, dass das Side Deck immer viel interessanter ist als das Main Deck. Weil du einfach somit neue, weitere, wichtige Informationen halt einfach zu dem Deck bekommst am Ende des Tages.
Ja, und da fließen, glaube ich, auch mehr Annahmen rein. Also wenn du zum Beispiel davon ausgehst, dass du jetzt gegen viel Master hier spielen wirst oder so und dann auf einmal sogar 6 Karten nur gegen diese eine Matchup reinmachst oder so, sagt das viel mehr darüber aus, wie der Spieler an das Turnier rangegangen ist und welche Gedanken er sich im Vorfeld gemacht hat als im Main Deck. So, der dritte Deckbaufehler ist die Runenzusammensetzung. Also, wir haben ja ein Runendeck und das besteht aus 12 Karten, 2 Farben. Ihr dürft die aber untereinander so mischen, wie ihr wollt. Das heißt, ihr dürft 6-6 spielen, ihr dürftet aber auch 12-0 oder 11-1 oder was auch immer spielen. Und ein Fehler, der bei der Runenzusammensetzung gemacht wird, ist, das sind die zwei Möglichkeiten, wie man am Anfang, glaube ich, immer daran geht, ist einfach 6-6 spielen. Muss aber nicht immer korrekt sein. Ist halt die erste Möglichkeit. Also so würde ich auch beim Deckbau starten. Einfach mal mit 6-6 starten und dann schauen, was einem auffällt beim Spielen.
Ja.
Der zweite Fehler ist, einfach zu schauen, wo man denn mehr Kosten hat. Wenn ihr dann zum Beispiel, keine Ahnung, Yasuo spielt oder irgendein Wolibear-Deck und dann seht ihr, ja, Wolibear habe ich super viele Karten, die kosten 2 Orangen. Ne? Deswegen spiele ich viel mehr Orange als Rot.
Mhm.
Aber ihr schaut euch nicht an, in welchem Punkt im Spiel ihr die jeweiligen Farben braucht. Weil irgendwann, das wird wahrscheinlich auch eure Beobachtung sein, ist es fast egal, wie die Zusammensetzung war, weil man sowieso an alles rangekommen ist. Also wenn man 10 Runen da hat oder so, ist es dann egal, ob man jetzt 6-6 gespielt hat oder 7-5 gespielt hat, wahrscheinlich, dass man 2 von einer Farbe hat und sozusagen jede Karte ausspielen kann. Es gibt ja nur sehr wenige Karten oder sehr wenige Spielzüge, wo man dann auf einmal 3 oder 4 gleichfarbige braucht.
Mhm.
Was da oft relevanter ist, ist nicht, wovon man insgesamt über den gesamten Spielverlauf mehr braucht, sondern ob es irgendwelche entscheidenden Karten gibt, die am Anfang vom Spiel schon eine bestimmte Farbe brauchen. Also wenn ihr eine Karte habt, die ihr oft schon im ersten Zug spielen wollt, die aber was verbraucht. Oder irgendeine Reaction bei Kaiser oder so, die was verbraucht und ihr habt da sehr viel von einer Farbe. Dann könnte es da sinnvoller sein, eher aufs Early Game zu achten, statt auf das Late Game zu achten.
Ich glaube, das ist sogar allgemein gesagt, die bessere Entscheidung, aufs Early Game zu achten. Was braucht relativ früh Power und was eben nicht, weil in dem Spiel ist es ja so, dass die Runen, die du recycelst, ja unter das Deck kommen und du wirst sie erstmal nicht so schnell sehen. Was bedeutet, die andere Farbe wird ja nach und nach immer mehr aufgedeckt und du weißt ja irgendwann, dass deine Roten dann wieder kommen und du brauchst sie erst vielleicht bis dahin gar nicht mehr. Ja, also ihr müsst euch als ganz konkretes Beispiel, ihr macht 11-1 als dummes Beispiel und ihr zieht die erste Rune ist rot und recycelt die, dann wird die halt 11 Runen lang oder in dem Fall 10 Runen lang nicht mehr aufgedeckt und müsst dann so lange damit arbeiten. Ja, das ist also, finde ich, ist sehr, sehr wichtig, dass man den Fokus auf die Rune setzt, die am Anfang sehr präsent ist und am Ende gar nicht so nötig ist.
Ja, das ist auf jeden Fall, da werden wir vielleicht auch irgendwann mal tiefer drauf eingehen. Ich glaube, wenn man am Anfang einfach auf 6-6 spielt und da vielleicht kleine Abweichungen macht, macht man nicht so viel falsch, aber das ist halt trotzdem für viele Leute einfach der Standard und sie wissen nicht, wie sie da rangehen sollen. Ist, glaube ich, ein kompliziertes Thema. Da haben wir aber auch später eine Community-Frage dazu, wie man denn mit Curve und Runen und so weiter umgehen muss.
Vor allem, was noch interessant ist, dass die Runenzusammensetzung natürlich auch etwas mit dem Sideboard noch zu tun hat. Denn man kann natürlich hingehen und kann sagen, okay, man spielt Monocolor und hat nur gelbe oder rote oder was auch immer Farben zum Recyceln drin und macht aber zum Beispiel einen 10-2-Split, weil man eine Karte im Side-Deck hat, die zum Beispiel die andere Farbe trägt. Nur damit man die Möglichkeit hat, sie aus dem Side-Deck dann zu spielen.
Da ist mir auch aufgefallen, bei Karten, die sehr hohe Kosten haben, wie so Windball zum Beispiel, dass man das dann nicht beachtet hat. Also, dass man seine Runenzusammensetzung nur nach dem Main-Deck ausgerichtet hat, weil, wie eben gesagt, die meisten haben halt nur ihren Fokus aufs Main-Deck, aber dann nicht darauf geachtet hat, dass man im Side-Deck zum Beispiel eine Karte hat, die dann auf einmal 2 oder 3 Grüne kostet und super teuer ist. Das ist auch wichtig, ihr könnt halt eure Runenzusammensetzung nicht ändern, das ist nicht im Side-Deck enthalten, ihr könnt da keine Runen im Side-Deck spielen. Und was da auch wichtig ist, achtet nicht nur auf die Powerkosten, sondern auch auf die Energy-Kosten. Also natürlich könnt ihr Karten haben, die viel Power kosten, aber wenig Energy, aber das sind teilweise trotzdem Late-Game-Karten. Zum Beispiel eine Sabotage. Würde man denken, okay, kostet nur 2-1, ist eine Early-Game-Karte.
Sogar 1-1.
Sogar 1-1, okay. Ist eine Early-Game-Karte, aber eigentlich benutzt man die fast ausschließlich im Late-Game. Also es kommt gegen sehr wenige Decks vor, dass man im ersten Zug sofort sich die Handkarte anschauen will, um was wegzusnipen, weil die Karte kommt vor allem in den späteren Zügen vor, wenn man dann gezielte Counter rausnehmen will, um das Spiel zu beenden oder die Aurora rausnehmen will, damit der Gegner, obwohl er schon gerammt hat, nicht drankommt und noch einen Zug verhindert wird oder die Karte vielleicht gar nicht sieht. Aber das ist halt auch wichtig, da nicht nur auf die Energiekosten zu achten.
Das Lustige ist ja jetzt schon wieder, dass du durch die Runenzusammensetzung Erklärung schon etwas gesagt hast, was viele Anfänger ja falsch machen und spielen Sabotage immer Turn 1. Weil es ist ja billig, kostet 1, let's go. Weil, was ich immer ganz, ganz, ganz wichtig finde und allen erkläre, die aktuell mit mir spielen, ist, achtet auf euer Mana-Management. Weil das ist, jetzt hat nichts mit Deckbau zu tun, aber ist trotzdem ein Fehler, den viele Anfänger machen. Sie hauen die Runen, recyceln so oft Runen und sind so behind im Vergleich zu mir, weil ich so viel mehr Runen habe wie die am Ende. Gut, mit Kaiser vielleicht nicht so einfach und nicht so schwer, dass du ahead bist. Aber das ist immer so grundsätzlich ein Fehler. Deswegen Sabotage ist halt
einfach. Finde ich aber auch grundsätzlich das Geile an Rushbound, dass du es machen kannst, aber nicht musst. Oder umgekehrt, dass du es machen kannst, aber die Konsequenzen halt auch hast.
Ja.
Und bei anderen Spielen ist es halt einfach so, du hast halt einfach ein hartes Nein. Nee, kostet zu viel, kannst nicht ausspielen. Hast nicht die richtige Farbe gezogen, kannst nicht ausspielen. Und bei Rushbound finde ich das eigentlich cool, dass man wenn man überzeugt davon ist und das machen will, da auch die Möglichkeit hat, dann solche Karten auszuspielen und dann halt im nächsten Zug oder nimmt über die nächsten 2, 3 Züge erst merkt, huh, vielleicht war es doch ein bisschen zu früh.
Das ist, glaube ich, auch das Thema Curve, was wir noch ansprechen werden. Das wird auch, also, das ist zwar eine Frage aus der Community, aber auch, das könnten wir auch eine Stunde Video drüber machen, vermutlich.
Auf jeden Fall.
So, Runenzusammensetzung ist quasi abgehakt. Achtet auf eure Runenzusammensetzung und macht nicht den Fehler. So, dann haben wir als vierten Punkt, was zu häufig passiert ist, wenn man zu viele One-Offs zieht. Wir haben am Anfang drüber gesprochen, 40 Kartendecks, Wahrscheinlichkeiten, das ist halt genau der Fehler, den auch häufig passiert. Wir wollen viele Karten in unserem Deck haben, viele verschiedene, weil alle cool sind irgendwie. Aber One-Offs machen halt super oft gar keinen Sinn, weil man kann sie zu schlecht, man sieht sie einfach nie oder zu selten, damit es einem überhaupt irgendwie hilft. One-Offs kann man sehr häufig in Decks spielen, die generell sehr oft viele Karten ziehen wollen oder generell auch tiefer durch sein Deck kommen, wie zum Beispiel mit Stack Deck oder eine Kaiser, die gerne Karten zieht oder auch, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. Ja, also generell Decks, die Karten ziehen wollen können. Bei denen ist ein One-Offs okay. Ah, eine Jinx, wenn man keine Handkarten hat.
Baited Hook ist auch ein perfektes Beispiel dafür, weil da kann man sich ja aussuchen. Oder? Oder muss man die erste nehmen, die man trifft?
Nö, bei Baited Hook ist es, du guckst ja die obersten 5 an und nimmst eine davon.
Ja, da ist es zum Beispiel super smart, einfach viele verschiedene Optionen zu spielen, dass man dann schauen kann, hey, nee, brauche ich jetzt.
Ganz wichtig, was ihr natürlich auch berücksichtigen muss, bei dem Baited Hook zum Beispiel, wenn du die einmal gesehen hast oder bei einem Mulligan, wenn du einen One-Off ziehst beim Start auf der Hand, am Start auf der Hand hast und du willst den und recycelst den, siehst du den das ganze Spiel nicht mehr. Weil das Deck aktuell nicht gemischt werden kann, soll.
Also das Problem ist, bei den One-Offs ist ja nicht, dass es grundsätzlich schlecht ist, verschiedene Karten in deinem Deck zu haben. Das Problem ist, dass jede Karte unterschiedlich gut ist. Also wenn ihr 2 genau gleiche Karten habt und das eine ist ein grüner Vanilla und das andere ist ein oranger Vanilla, aber die haben genau dieselbe Statline, dann könnt ihr auch beide einmal spielen. Ja, dann ist es einfach nur ein Flavortext, der sozusagen das Artwork, die sich unterscheiden. Aber grundsätzlich, natürlich ist es schwer, das jetzt zu berechnen oder auszumachen, aber grundsätzlich hat ja jede Karte eine gewisse Winrate oder so mit ihr assoziiert. Also wenn man die perfekte KI hätte und den 1 Million Spiele in einem Metagame machen lassen würde, könntet ihr danach sagen, hey, mit der Karte hast du die Winrate und mit der Karte hast du die Winrate. Das heißt, die Karte ist besser als die andere. Und natürlich können wir das jetzt nicht replizieren, wir können das nicht nachspielen, wir wissen nicht, welche Karte wirklich besser ist als die anderen. Aber grundsätzlich hat man ja schon eine Idee davon, dass die Karte eher besser ist als die andere und dann macht es fast in jedem Szenario zu Sinn, zu sagen, ich spiele nicht 2-mal die und 1-mal die, sondern 3-mal die bessere.
Ja.
Und das muss nicht immer so sein. Es gibt auch Karten, die exponentiell schlechter werden, wenn man mehrere davon auf der Hand hat. Zum Beispiel ist 2 Denies auf der Hand haben super schlecht, weil sie dir nichts bringt und man darauf warten muss, dass der Gegner was macht. Aber umgekehrt kann man fast immer sagen, dass die erste Deny besser ist als, keine Ahnung, irgendeine andere defensive Karte, die Karte, die eine stunt oder so. Und deswegen könnte es vielleicht viel mehr Sinn machen, dann 3-mal Deny zu spielen und 0-mal die andere Karte, weil Deny in viel mehr Situationen besser ist, in viel mehr Situationen spielentscheidend ist und auch gegen viel mehr Decks gebraucht wird. Und deswegen tendenziell 3 von einer und 0 von der anderen zu spielen, anstatt 3 einzelne Karten jeweils 1-mal zu spielen.
Kommen wir ganz kurz mal noch, ich korrigiere dich kurz, das ist Defy.
Defy, nicht Deny, okay, ja. Hat auch was mit Kombos zu tun. Also wahrscheinlich spielt ihr ja ein Deck, was irgendwelche Kombos hat. Ja, Karten, die miteinander gut funktionieren. Ich finde, das beste Beispiel dafür ist sowas wie Darius mit Cleave.
Ja.
Ja, die Karten sind extrem krass miteinander. So stark sogar, dass man in fast jedem Deck, wo man Darius spielen will, dann automatisch auch schon die 3 Cleave reinmachen möchte. Selbst wenn es dann kein Agro-Deck ist oder so. Weil die Kombination beide zusammen zu spielen so viel besser ist, als nur die eine zu haben und nur die andere ohne jeweils das Counterpart zu haben. Und das macht halt Kombos auch kaputt, wenn ihr die Karten halt nicht oft genug spielt. Das macht keinen Sinn, einen Darius und einen Cleave im Deck zu haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man die dann zieht, ganz einfache Rechnung, wenn es jeweils 30% wären, die Karten zu ziehen, wenn ihr die 3-mal spielt, das ist jetzt natürlich nicht war, da hätte sie halt 10% Wahrscheinlichkeit, beide zusammenzuziehen. Jetzt ganz vereinfacht. Aber wenn ihr die eine dann nur einmal im Deck habt und nur noch eine 10% Wahrscheinlichkeit habt oder eine 7% oder was auch immer, dann verringert sich die Wahrscheinlichkeit natürlich dementsprechend auch beide gleichzeitig zu haben. Und damit macht ihr euer Deck schlechter. Also grundsätzlich versucht die Karten, die gut sind und wo ihr sagt, die will ich auf meiner Starthand haben oder die will ich oft ziehen oder die will ich gemeinsam ziehen, einfach dreimal zu spielen und dann eher von drei wieder zurückzugehen. Ich glaube, die großen Ausnahmen sind sowas wie Gears, die halt nichts bringen, wenn man mehrere davon hat.
Wenn du dir das deckst, zum Beispiel, du meinst diesen Mistfall zum Beispiel,
der bringt gar nichts, wenn du mehrere davon hast.
Genauso wie ein doppeltes Dazzling Aurora eigentlich nicht unbedingt gut ist. Du kriegst zwei, ja, aber es ist, ja, also zum Beispiel, ja, einfach Gears, wo dir generell nur einmal was bringt. Also natürlich stacken viele Gears, aber es gibt so viele Gears, das brauchst du nicht mehrmals. Eins reicht dann vollkommen aus.
Ja. Wenn es kein Verbrauchsmaterial ist sozusagen, wenn ihr die nur einmal braucht und die danach nichts mehr bringen. Natürlich, manche Karten sind so gut, da ist es so viel wichtiger, die erste zu ziehen, dass ihr sagt, die spiele ich trotzdem auf drei und versucht dann irgendwie die anderen zu discarden oder was auch immer, irgendwie nochmal Wert rauszuziehen. Aber es gibt fast keine Karte, wo ich sagen würde, die kannst du nicht erst einmal in deinem Deck spielen, weil sie so schlecht wäre, die mehr als einmal zu ziehen, dass man nicht mehr als eine davon spielen will.
Gut, ich würde ein Paradebeispiel, also ich würde ein Beispiel nennen, weil das bei mir gerade der Fall ist, gerade aktuell, wäre Mundo, weil er einfach teuer ist. Der kostet 8 und 2 und hat nur 6, mehr oder weniger, basically. Und am Start willst du den haben. Deswegen ist es auch nur eine Sideboard-Karte. Oder in meinem Kaiser-Deck, wie ich es aktuell spiele, ist Time Warp. Ja, das ist auch so eine Karte, die habe ich One-Off drin. Weil ich meine, gut, Kaiser, ich komme relativ gut, mache ich mein Deck, ich ziehe relativ viel. Da ist es, glaube ich, kann ich mir das erlauben, sowas einmal zu spielen. Eine Ari zum Beispiel würde dreimal Time Warp spielen, weil sie ja, damit halt Game zu machen.
Wenn du bei die Time Warp auf der Starthand hast, machst du dann den Mulligan? Oder
dann mache ich den Mulligan, ja.
Okay.
Dann muss ich halt ohne das gewinnen.
Gut.
Ne, das ist ja nur ein Benefit am Schluss, dann um das Game einfach zu closen. Wenn ich sie 10 würde, nachziehen, aber wenn ich sie aus der Starthand habe, kommt sie weg. Das willst du nicht halten. Das sind 10 und 4. Das ist ja insane. Also natürlich kommt es auf die Kombination an. Wenn ich dann Start hätte, Time Warp, Retreat.
Also für mich ist es eher ein Grund, dann 3 zu spielen, weil dann kannst du immer sagen, hey, aus der Starthand mache ich immer Mulligan, weil ich trotzdem die Chance dann habe, das dann später im Spielverlauf im Late Game sozusagen zu ziehen und dann zu finishen. Also für mich ist das eher ein Grund, dann sogar 3 zu spielen.
Ich habe eins noch im Side-Deck, dass ich 2 sein kann. Aber 3 finde ich dann wirklich wild viel. Weil eigentlich will ich ja, ich will mein Mech spielen. Egal. Hier ist zu viele One-Offs sind nicht gut. Ich lerne auch immer dazu. Vielleicht spiele ich doch 2 Main-Deck. Mal gucken. Wir sehen es ja.
So. Und dann der letzte Punkt. Und zwar?
Man muss sich quasi, wenn man ein Deck baut und eine Deckidee hat, muss man ein Ziel verfolgen und nicht mehrere gleichzeitig. Also kein Fokus steht bei uns auf der Liste und genau so ist es auch gedacht. Ihr dürft nicht mehrere Strategien, die ihr verfolgen wollt, in ein Deck packen, weil es wird nicht funktionieren. Es wird dann vorne und hinten irgendwann knallen. Wenn man sich entscheidet, ein Aggro-Deck zu bauen, dann baut man ein Aggro-Deck und spielt keine Late-Game-Charaktere, die irgendwie Control-y sind. Wenn ihr aber Control-Matchup wollt, dann dürft ihr zwar ein bisschen Aggro spielen, aber nicht überwiegend. Habe ich das so vernünftig irgendwie ansatzweise erklärt?
Ja, ihr braucht halt einfach eine stringente Strategie, einen Fokus, ein Hauptthema, einen Gameplan, den ihr verfolgen wollt. Es macht keinen Sinn, in einem Aurora-Deck irgendwelche Two-Drops zu spielen.
True, genau.
Nur
das
weil
ist ein
dann
gutes
sagen,
Beispiel.
Jo, aber die Two-Drops bringen mir doch was. Also entweder spielt ihr dann Aurora und habt dann mit jedem Hit, der dann kommt, was Geiles.
Ja.
Oder ihr macht's halt nicht und dann macht ihr die andere. Ihr könnt auch stattdessen die Aurora rausmachen, aber eins von beiden müsst ihr euch entscheiden. Das macht keinen Sinn.
Oder was auch ein gutes Beispiel ist, wenn ihr Baited Hook spielt, dann spielt ihr Baited Hook und sucht euch Charaktere, die immer wieder on Curve quasi sich aufstapeln oder super Sachen machen, wenn sie ins Spiel kommen. Plus zufällig oder vielleicht auch Deathknell-Effekte haben. Die
genau,
da gut reinpassen.
Genauso wie mit Legion. Wenn ihr Legion-Karten spielt, dann macht es fast immer Sinn, auch noch günstige Karten dazu zu spielen. Es macht keinen Sinn, Legion-Effekte in einem Deck zu spielen, was dann sonst nur irgendwelche Karten hat, die 7, 8, 9, 10 kosten. und ihr niederzukommen, zwei Karten in einem Zug zu spielen. Also versucht euch einen Fokus aus, versucht dann das zu maximieren und zu schauen, ob das passt. Und wenn die Decke die nicht passt, dann versucht vielleicht die komplette Deckidee zu verwerfen, anstatt zu versuchen, 7 oder 8 verschiedene Sachen in einem Deck zu haben. Ich finde, gerade bei Victor oder so ist das auch ein Problem, weil
ja, man Victor
super,
sind
viele
super viele
unterschiedliche Varianten bauen kann. Und dann versuchen Leute da Deathknell-Effekte, dann ist da der Katus drin und dann andererseits haben die dann irgendwelche aggressiven Karten und so weiter.
Ja. Also ich glaube, Victor ist ein sehr gutes Beispiel. Das hat so viele Möglichkeiten in alle Richtungen. Du kannst Baited-Hook spielen, du kannst Token-basierte Decks spielen, du kannst eine aggressive Strategie spielen, du kannst Deathknell-Trigger spielen, du kannst
ja, Gelb
super
hat halt
viel.
Auch super viele gute Late-Game-Karten mit dem Drachen, der was killt und so weiter.
Genau, du hast einen Drachen, der was killt, du hast den Drachen, der was killt. Aber ja, es gibt einfach zu viel in den Farben teilweise, dass du dich nicht fokussieren kannst. Aber das ist halt ganz wichtig, dass man sich fokussiert. Das ist einfach essentiell. Wenn man nicht weiß, in welche Richtung mein Deck spielen soll und in welche Richtung man selbst spielen will, führt das einfach zu Fehlern. Und das sollte man vermeiden. Oder sucht euch Hilfe. Zum Beispiel bei uns auf dem Discord, schreibt rein, ey, hier, dies, das. Der Typhoon sagt, mach das nicht so, spiel das anders. Oder ich sage, mach das nicht so, spiel das anders. Probiert mal das aus. Genau. Deckbaufehler. Das war eigentlich schon unser Hauptthema des heutigen Tages.
Jo, gehen wir in die Community Corner. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen.
Community Corner. Versuchen wir mal, ob wir das in 10 Minuten durchbekommen. Jo. So, also als allererstes hat uns auf Instagram jemand geschrieben. Und zwar der Chicket. Der hat gefragt, ist die Gap zwischen den Legends wirklich gravierend? Ist es mehr ein, wenn das Meta ist, spiele ich halt den Counter dazu? Oder kann ich auch einfach mit einem Off-Meta-Charakter erfolgreich werden in diesem Spiel? Typhoon.
Ich glaube nicht, dass du ein Meta-Deck spielen musst. Ich glaube, wir haben immer noch genug Potenzial, dass man mit einer Überraschung kommen kann. Ich meine, wir haben alles gesehen, selbst Yasuo oder so hat dann irgendwelche City-Challenges gewonnen. Natürlich muss das Deck aber irgendeinen Grund haben oder irgendwas haben, was das besser macht als die anderen. Also es macht keinen Sinn, ein Deck mitzunehmen, wo ihr schon ganz genau wisst, hey, gegen Kaiser und Yi verliere ich eigentlich immer. Das sind meine beiden schlechtesten Matchups, weil ja,
braucht das nicht spielen.
Da hat das Deck halt irgendwie auch keinen Sinn mehr. Dann können sie dir auch einfach das 1-1 dieselbe Liste spielen wie die anderen auch und wenigstens sagen 50-50, anstatt dann ein Deck mitzunehmen, was explizit schlechter ist als die anderen. Natürlich auf lokaler Ebene oder so ist das sowieso egal. Aber wenn man dann irgendwann auf die Regionals oder so hinausgeht, dann gilt das. Ich meine, vieles, von dem wir sprechen, ist auf lokaler Ebene so nicht anwendbar, weil es da ja mehr darum geht, dass ihr euer cooles Zeug mitbringt, vielleicht eine Karte ausprobiert, die die anderen noch nicht kennen, vielleicht mal Deckideen mitbringt, die anderen noch nicht kennen, vielleicht 40 einzelne Karten spielt, um mich zu ärgern und
oh ja, bitte. So Commander-Deck in Riftbound. Ja, und darüber hinaus, ganz wichtig für euch, wenn ihr der Beste seid in eurem Champion, in eurer Legend, dann gibt's ja noch einen Extrapreis, ne? Also Off-Meta soll belohnt werden.
Ja, aktuell kannst du sowieso mit jeder Legend.
So, aber nochmal, komm mal zurück zu dem Gap. Ist der Gap gravierend aktuell?
Also wenn man sich die reinen Zahlen anschaut, ja. Also, ja. Der hat aber auch was damit zu tun, dass diese Decks natürlich jetzt auch viel mehr gespielt werden als die anderen Decks. Mhm. Aber wir haben gerade bei diesen City-Challenges, wo man weniger Runden spielt und wo nur Best of One ist und so, eigentlich schon fast jedes Deck gesehen.
Ja, es gibt immer eine Überraschung mittlerweile. Bei dem Best of One, sage ich ja, das ist auch einfach mal ein Lucky Punch. Es kann einfach mal ein Lucky Punch sein. Aber da hat Ari gewonnen letztens. Ja,
wenn man rein auf die Zahlen schaut, ist es gerade jetzt zu Set 1, Riftbound, Origins in China schon sehr dominant, was die beiden besten Decks anrichten. Verglichen mit
Antwort anderen. Zu Chicket. Ja. Gehen wir weiter zu Misha. Misha hat gefragt, erstens, glaubt ihr, dass Riftbound ein Client à la Magic Arena bekommt? Wenn ja, wann würdet ihr damit rechnen? Was ist eure Meinung nach die Vorteile etc.? Ich glaube nicht dran. Weil, ganz einfach, also es gibt sehr viele Fanmade-Sachen, ja. Also TTS ist eine Möglichkeit, du kannst über dieses TCG Arena, glaube ich, noch spielen. Heißt es so? Aber ich glaube nicht, dass Stand jetzt heute MTG Arena Ähnliches kommt, weil wir haben immer noch Legends of Runeterra und das wollen sie sich vermutlich nicht kaputt machen damit. Würde ich jetzt sagen. Vorteile wäre natürlich gut, damit du das auch online spielen kannst. Musst nicht unbedingt in der Local Game sowas, aber gleichzeitig der Negativpart des Ganzen ist, du kannst dann auch zu Hause sitzen und spielen. Und somit wäre die Pro-Szene nicht mehr physisch auf einer Location und spielt dort große Events, sondern über Arena.
Es kommt halt auch immer drauf an, wie sie das machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es komplett Free-to-Play machen. Also bei keinem physischen TCG gibt es einen offiziellen Client, wo man dann einfach jede Karte online spielen kann. Das ist eigentlich immer so, dass man dann auch mal digitale Packs öffnen muss.
Ja.
Oder die Codes aus den Boostern einlösen muss oder so. Das heißt, diese Vorteile, die man auf Tabletop Simulator hat oder so zum Testen und so, die kommen in diesem offiziellen Online-Client ja meistens gar nicht zutage, sondern das ist dann einfach ein System, was parallel dazu läuft. Und dann führt es auch meistens dazu, dass die entweder Leute nur online spielen oder nur offline spielen, weil sie ja für beides Geld ausgeben müssen. Und
quasi
keine Synergien davon haben. Ich bin persönlich kein Fan davon. Natürlich sowas wie Simulator finde ich cool, einfach um Sachen anzutesten, aber ich glaube, wenn es dann parallelen Turniersystemen oder Turnierformate für rein Online-Spieler gäbe und dann die anderen für rein Offline, führt es eigentlich immer dazu, dass es zu einer Splitterung kommt in der Community, dass man dann heute Leute hat, die nur das eine spielen und nur das andere und dann.
Siehst du auch gerade gut bei Magic Arena zum Beispiel, dass ein Format halt gar nicht mehr physisch existiert, sondern nur noch am PC.
Genau.
In Arena. Daher, ja, sehe ich das im Prinzip ähnlich wie du. Wie schätzt ihr die Überlebensmöglichkeiten von Riftbound am bestehenden Markt ein? Wenn Z2 gut wird, glaube ich, sehr gut. Also Z2 und 3 sind immer Gamechanger. Ne? Da beginnt dann, ob der Hase über die Höhe springt und weiterlebt oder nicht.
Ja, ich meine, dass wir den Podcast machen, zeigt ja, dass wir so ein bisschen an Riftbound glauben und denken, dass da auch was dahinter steckt. Also eher positiv.
Drittens, welche Tipps würdet ihr empfehlen, wenn man Judge werden will, um die 10 bis 15 Fragen zu beantworten? Wie geht es nach dem ersten Step weiter? Wo kann ich mich für Events als Judge anmelden? Wo man sich anmelden kann, weiß ich
gar nicht. Gibt einfach wenig Informationen aktuell dazu. Also auch nach dem ersten Step, keine Ahnung, wissen wir noch nicht.
Aber was für Tipps können wir geben an Leute, die Judge werden wollen? Spielt das Spiel, kennt die Regeln, bereitet euch drauf vor.
Ja, lasst euch vielleicht von Leuten einfach schon mal Fragen per WhatsApp oder so schicken. Also bietet euch einfach an, ey, wenn ihr zu Hause spielt oder Regelfragen habt, schickt mir die Fragen einfach. Weil wenn ihr dann auf einmal anfangen müsst, spontan Fragen zu beantworten, ist es eine gute Vorbereitung darauf, ob ihr das dann auch in der Testsituation machen könnt. Weil ihr werdet nicht so viel Zeit haben, darüber nachzudenken und zu googeln oder was auch immer, sondern ihr müsst dann halt spontan zu diesen Lösungen kommen, ansonsten einfach dieses Regeldokument einstudieren, also sowohl die Tournament Policies als auch die Comprehensive Rules, das sind die beiden Grundlagen, die man hat und
so, ich würde sagen, diese Frage in der Mitte, das machen wir jetzt am Schluss.
Ja.
Und zwar gehen wir weiter zu Lauch, auch auf YouTube reingekommen, weil es wahrscheinlich wenig Produkt zu Release geben wird und man so wahrscheinlich kein fertiges Deck zusammenbekommt, werden zu diesem Turnier, also zu unserem Release-Event, Proxys erlaubt sein? Die ganz klare Antwort lautet nein. Natürlich ist es traurig, dass wir alle kein Produkt haben und dass es weniger Produkt gibt, aber wir wollen ein Constructed Event spielen, welches offiziell quasi gehostet ist und offiziell über die App funktioniert. Da sind Proxys halt nicht legal und nicht erlaubt. Aber es ist ja genauso, jeder hat ja das Problem, dass er an wenig Karten kommt. Natürlich werden da vielleicht ein, zwei Leute schon da sein, die Hardcore reingecasht haben, so Art Pay-to-Win-mäßig, aber davon gehen wir jetzt Stand heute mal nicht unbedingt aus.
Selbst dann glaube ich, dass es schwierig wird, also allein um Places von Epics zu ziehen und so, da müsste man so überproportional viel öffnen, dass man es glaube ich auch nicht mit Geld lösen kann am ersten Wochenende.
Wie gesagt, was wir natürlich anbieten, wir sind ja freitags alle da, dann kommt ihr vorbei und könnt tauschen, die Möglichkeit besteht.
Ja, auch danach, also auf lokalen Turnieren, wenn das ein offizielles Turnier ist, egal im Laden, wenn es dafür Nexus-Packs und so weiter geben wird, dann sind Proxys nicht erlaubt. Das ist leider bei jedem TCG so. Hat halt auch was mit dem Grundsystem von einem TCG zu tun, dass die teuren Karten oder die starken Karten oftmals dann seltener sind und so weiter. Das ist der Hauptverkaufspunkt von den Displays und deswegen das sind so ein bisschen.
So. Last but not least, Shinra hat gefragt, könntet ihr das Thema Curve behandeln? Typhoon, ich gucke auf die Uhr und würde einfach sagen, lass uns das als guten Abschluss nehmen und in die nächste Folge packen.
Als Hauptthema.
Curve, weil das ist, glaube ich, essentiell wichtig. Wir haben es schon ein bisschen angeschnitten. Was ist die Curve? Was bedeutet das Ganze? Und worauf man achten muss? Das gibt es alles an den Folge 7 der Runenschau. Und wir bedanken uns heute fürs Zuhören, fürs Zusehen und so weiter und so fort. Und würden uns auch freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören könnten. und verabschieden uns somit in die Spielwoche. Wir wünschen allen viel, viel Spaß auf das Spiel. Typhoon, danke, dass du dabei warst. Jo. Und dir auch viel, viel Spaß auf das Spiel. Und gönnt euch die Ari-Promo nächste Woche Curve.
Und danach geht's auch schon los mit dem Release.
Oh, stimmt. Und dann kommt Release noch. Das ist ja auch, steht ja auch an dann. Gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.